Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bastian Rudde und mit Fußball ganz nach dem Geschmack von Jürgen Klinsmann.
Ja, wenn zwei aufeinandertreffen, dann gibt es einen Verlierer und einen Gewinner und Notfall, sage ich mal, einen Unentschieden. Also Unentschieden haben mir eh nie gefallen.
Wie Klinsmanns gespannt erwartete Premiere mit Hertha BSC ausgeht, das hören wir morgen. 15.30 Uhr ist Anstoß gegen den BVB. Heute haben Schalke und Union Berlin dem neuen Hertha-Trainer schon mal einen Gefallen getan und nicht unentschieden gespielt. Endstand in Gelsenkirchen 2:1 für Schalke. Stefan Kausen berichtet.
Die Schalker gewannen dieses tolle Kampfspiel am Ende durch den Nationalspieler Suat Serdar, der in der 86. Minute mit der rechten Innenseite aus 14 Metern ins lange Eck verwandelte. In der zweiten Halbzeit Schalke druckvoller, in der ersten Berlin besser. Trotzdem Ramann mit dem 1:0 für Königsblau. Dann per Elfmeter Ingwarzen mit dem Ausgleich für die Berliner. Die hätten auch einen Punkt verdient gehabt, aber Schalke gewann durch Serdar spät mit 2:1.
Und das freute auch Schalkes Teammanager Sascha Rita.
Siege, bei denen man am Ende noch das Tor schießt zum Sieg, sind natürlich wunderschön. Und war heute eine wirklich kämpferische Leistung gegen eine richtig gute Union-Mannschaft. Und deshalb ist der Sieg umso schöner.
Schalke stand jetzt Tabellenzweiter und punktgleich mit dem ersten Mönchengladbach. Union nach jetzt 13 Spielen Tabellenelfter. Die Niederlage gegen Schalke war die erste nach zuletzt 4 Siegen in Serie für die Mannschaft rund um Kapitän Christopher Trimmel.
Ich glaube, wir haben erste Halbzeit, speziell erste Halbzeit, wirklich sehr, sehr gut gespielt. Da fehlt eigentlich nur noch ein Tor von unserer Seite. Zweite Halbzeit ein bisschen zu passiv. Dann hat Schalke natürlich Qualität und wir dürfen nicht vergessen, wir sind der Aufsteiger, wir haben auf Schalke gespielt. Alles gut.
Alles gut auch in der zweiten Fußball-Bundesliga für den VfL Osnabrück. Der hat im eigenen Stadion Tabellenführer Hamburger SV besiegt mit 2:1. Burkhard Tillner hat's gesehen.
Die Fans im ausverkauften Stadion Bremerbrücke feierten gefühlt ewig ihre Helden im VfL-Dress, die gerade den großen HSV mit 2:1 geschlagen hatten. Mittendrin HSV-Coach Dieter Hecking im Anti-Jubel-Modus.
Ich bin sauer, weil es war eine unnötige Niederlage, die wir hier kassiert haben. Wir haben nach 20 Minuten aufgehört, gut Fußball zu spielen. Wir haben uns viele leichte Fehler erlaubt. Und dann musst du dich nicht wundern, wenn du dann mit 0:2 in die Halbzeit gehst. Phasenweise viel zu kompliziert gespielt, nicht zielstrebig genug. Und dann kriegst du einen auf die Mütze.
Gegen einen VfL, der vor Wochen den Faden, aber nicht den Glauben an sich verloren hatte. Erst den VfB Stuttgart geschlagen, jetzt den HSV durch ein Traumtor von Niklas Schmidt in der 38. und einen Treffer von David Blacher in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Fazit, gut erholt.
Definitiv nach einem Hänger, den wir hatten, in dem wir nicht so gut gespielt haben und nicht stabil gestanden haben, haben wir uns, glaube ich, am eigenen Shop wieder aus dem Mist gezogen. Und natürlich gehört das Quäntchen Matchglück dazu und großer Satz harter Arbeit, aber das bringen wir im Moment einfach auf den Platz und deswegen ist es ein tolles Gefühl gerade.
Der Anschlusstreffer von Sonny Kittel im zweiten Abschnitt interessierte nicht mehr. Der VfL hat sich gut erholt. Wie sonst soll VfL-Trainer Daniel Schun die Siege über die Haus hohen Favoriten erklären.
Meine Jungs lassen sich nicht sagen, dass sie was nicht können. Und wir können auch HSV. Es ist eine Herausforderung, wie ich immer betone, egal ob Sandhausen, Aue oder HSV. Aber wenn wir ans Limit gehen, wenn wir den Gegner noch ein bisschen mehr in die Beine gehen und intensiver sind auf dem Platz, dann können wir auch die Großen schlagen.
Außerdem am 15. Spieltag in Liga 2 Karlsruhe gegen Regensburg 4:1. Mit dabei unser Reporter Stefan Kerstold.
Der Karlsruher SC kann doch noch gewinnen. Nach 7 Unentschieden in Serie und der 0:3-Pleite im Derby beim VfB Stuttgart schlägt das Team von Trainer Alois Schwarz-Jahn Regensburg deutlich mit 4:1. Die Weichen für den Erfolg stellten Anton Fink und Philipp Hofmann bereits in der Anfangsphase. Nach gut 20 Minuten stand es 2:0. Als dann Philipp Hofmann mit einem Fallrückzieher Marke Tor des Monats nach knapp einer Stunde artistisch auf 3:0 erhöhte, schien die Partie entschieden. Doch Besuschkows 1:3 und 2 Alu-Treffer der Regensburger sorgt noch einmal für Aufregung. Am Ende aber beseitigte Marvin Wanicek mit dem 4:1 in der Schlussminute alle Zweifel und sorgte so für den ersten Sieg seit dem 13. September.
Und damit vom deutschen Fußball in den englischen. Man mag es bei solch einem milliardenschweren Unternehmen kaum glauben, aber über ein Jahr lang hatte die Premier League nach einem neuen Geschäftsführer gesucht und schließlich den Medienmanager David Pemsell gefunden. Der gibt seinen neuen Job aber jetzt schon wieder auf, bevor er ihn wirklich angetreten hat. Und die Premier League muss weitersuchen. Arne Lichtenberg berichtet.
Er war noch gar nicht richtig da und ist schon wieder weg. Grund dafür dürfte ein Bericht der britischen Boulevardzeitung The Sun sein. Die hatte Details aus dem Privatleben David Pamsells öffentlich gemacht. Der verheiratete 51-Jährige soll einer wesentlich jüngeren Ex-Kollegin nachgestellt und ihr reihenweise anzügliche Nachrichten geschickt haben. Auf diese Details geht die Premier League in ihrer Mitteilung nicht explizit ein. Sie stellt in ihrer knappen Mitteilung aber einen Zusammenhang her zwischen der Personalentscheidung und vorherigen Medienberichten. David Pamsell war 4 Jahre lang CEO der Guardian Media Group und sollte seine neue Stelle bei der Premier League im Frühjahr 2020 antreten. Weil daraus nichts wird, muss die englische Liga nun weitersuchen. Ihr langjähriger Geschäftsführer hatte Ende 2018 aufgehört und die Nachfolgersuche gestaltet sich schwierig. David Pamsell war der dritte vergebliche Anlauf, die vakante Stelle zu besetzen. Zuvor hatte eine britische Medienmanagerin von Discovery zuerst zu und dann wieder abgesagt. Auch ein Kandidat aus Reihen der BBC wollte nicht zur Premier League wechseln. Jetzt wird der Zusammenschluss der 20 englischen Erstligisten erstmal weiter interimsmäßig geführt.
Eine weitere Personalie aus England, der FC Arsenal, hat sich nach der Niederlage in der Europa League gegen Eintracht Frankfurt von Trainer Unai Emery getrennt. Übergangsweise übernimmt der ehemalige Arsenal-Profi Freddy Ljungberg. Weiter mit Wintersport. Das erste Weltcup-Wochenende der Skilangläufer und nordischen Kombinierer hat begonnen. Thorsten vom Wege weiß, wer in Ruka in Finnland den ersten Tag dominiert hat.
Norwegen dominierte den Weltcup-Auftakt im nordischen Skisport. Die Skandinavier gewannen zum Auftakt der Wettbewerbe im finnischen Kuusamo, sowohl im Langlauf als auch in der nordischen Kombination. Die Sprints bei Damen und Herren entschieden Maiken Kaspersen-Falla bzw. Johannes Klebo für sich. Mit Katharina Hennig und Laura Gimmler schafften es 2 deutsche Langläuferinnen ins Viertelfinale. Die DSV-Männer waren dagegen allesamt schon in der Qualifikation gescheitert. Wenig Grund zur Freude hatten auch die erfolgsverwöhnten Kombinierer Erik Frenzel und Johannes Rützek. Für beide war ihr Wettkampf schon nach dem Springen gelaufen. Johannes Rützek wollte seinen verkorksten Sprung aber nicht nur auf den verletzungsbedingten Trainingsrückstand schieben.
Ich versuche jetzt über die Wettkämpfe mich wieder in Form zu bringen. Das wird eine große Herausforderung. Die nehme ich genauso an, wie sie kommt.
Fabian Riesel dagegen sorgte mit Platz 5 für einen gelungenen Einstand. Der Schwarzwälder wurde damit bester Nicht-Norweger. Die dominierten nach Belieben, allen voran Vorjahrsüberflieger Jarl Magnus Rieber. Aber auch Riesler war mit seiner Leistung zufrieden.
Der Sprung war schon um einiges besser wie das, was ich im Training zeigen konnte. Aber war halt schade, dass nur 5 Kilometer waren heute.
Manuel Feist und Vincent Geiger schafften die Plätze 6 und 10 und sorgten damit für einen mannschaftlich sehr soliden Auftakt.
Bei den Biathleten geht die neue Weltcup-Saison morgen los. Nicht an den Start gehen kann Arne Pfeiffer wegen eines Magen-Darm-Infekts. Die Mixed-Staffel morgen in Östersund in Schweden muss ohne Pfeiffer stattfinden. Simon Schemp rückt nach. Um vor der anstehenden Weltklimakonferenz Druck auf die Politik und andere Entscheider zu machen, sind heute in vielen Ländern Menschen auf die Straße gegangen. Auch in Deutschland gab es etliche Demos, Stichwort Fridays for Future. Sports for Future heißt eine Initiative, die Mitte des Jahres ins Leben gerufen wurde, um Klimaschutz im Sport voranzubringen. Mitbegründer Stefan Wagner zählt gegenüber dem Deutschlandfunk auf, was zum Beispiel ein Fußball-Bundesligist machen kann.
Jeder andere Teil in der Gesellschaft, wie jedes andere Unternehmen auch, kann er sich mit seinem eigenen CO2-Fußabdruck beschäftigen und ihn dort versuchen zu minimieren, wo immer es geht. Das kann Energieeffizienzmaßnahmen sein, das kann Ökostrom sein, das können Solarzellen sein, die an den Stadien die eigene Stromversorgung so weit wie möglich sicherstellen. Und dort, wo es nicht geht, so wie es ja der ein oder andere Bundesligist auch schon tut, kann man Kompensationszahlungen leisten, um zumindest den verbliebenen Fußabdruck dann entsprechend auszugleichen.
Stefan Wagner ist bei der TSG Hoffenheim für das Thema Nachhaltigkeit zuständig. Neben Hoffenheim ist Werder Bremen der einzige Club aus der ersten Bundesliga, der sich dem Sports for Future Bündnis bisher angeschlossen hat.
Aber es gibt auch andere Vereine, Mainz 05 zum Beispiel, der FC St. Pauli zum Beispiel, auch andere, die machen auch so für sich einiges und deswegen ist das jetzt nicht das Kriterium, ob jemand bei Sports for Future dabei ist. Aber tatsächlich ist es natürlich so, dass die Bundesliga alleine dadurch, dass es ein enormes Maß an Fanbewegungen gibt, ein erhebliches Maß an CO2-Fußabdruck mit sich bringt. Aber der Fußball selber kann natürlich nicht für die Verkehrswende mitverantwortlich gemacht werden, sondern wir müssen dann Lösungsangebote finden, die vielleicht Anreize schaffen, um sich CO2-freundlicher oder CO2-neutral auch zu Fußballspielen zu bewegen.
Stefan Wagner, Mitbegründer der Klimaschutzinitiative Sports for Future. Das ganze Gespräch mit ihm läuft morgen in unserer langen Sendung Sport am Samstag ab 19.10 Uhr und steht jetzt schon online zum nochmal Nachhören im Internet auf deutschlandfunk.de/sport. Eine Meldung haben wir noch aus dem Handball. Der Deutsche Handballbund hat den Vertrag mit Frauenbundestrainer Henk Gröner vorzeitig verlängert bis Ende 2021. Morgen startet Gröner mit dem Frauenteam in die Handball-Weltmeisterschaft in Japan. Japan. Gegner im ersten Gruppenspiel sind die Brasilianerinnen. Das war Sportaktuell an diesem Freitagabend. Mein Name ist Bastian Rudde. Tschüss und bis bald.